Gesegneten Sabbat. Ein lang angefüllter Tag geht zu Ende mit viel schwerer, aber gesegneter Kost. Und für jeden Sprecher ist es eine Herausforderung, dann, wenn Hörer satt sind, noch mehr hineinzufüllen. Aber ich traue mich, denn es soll uns heute Abend um die Fülle gehen. Und wie kann man über die Fülle Christi sprechen, wenn wir nicht wirklich gefüllt werden und voll sind? Es könnte trotzdem passieren, dass der eine oder andere aufgrund dieses langen Tages mit so vielen Botschaften, Zeugnissen und wunderbaren Erfahrungen trotzdem vielleicht müde wird. Dann habe ich eine Bitte. Ich habe es schon mal erwähnt, im vergangenen Wochenende sollte jemand tatsächlich einschlafen. Dann bitte nicht schnarchen. Das stört die Aufnahmen. Ich hatte einen Lehrer in den Philippinen, der mich sehr in meinem Denken geprägt hat. Und er war ein wunderbarer Lehrer und er sagte einmal, und das habe ich nie wieder vergessen, bis heute und nicht immer, aber oft, wenn ich vor Zuhörer stehe, dann fällt mir sein Satz ein. Und er sagte uns als Studenten, spätestens dann, wenn eure Zuhörer alle euch zustimmen, dann solltet ihr schnell aufhören. Und er sagte, immer dann, wenn sie zustimmen. Er nannte das Chicken Sermon. Also, wenn die Leute mit dem Schlaf kämpfen, kann mancher Sprecher denken, dass es nur noch Zustimmung ist. Ich hoffe, dass das heute nicht geschieht und ich verspreche euch eins, ich werde alles tun, um euch daran zu hindern, dass ihr schlafen werdet.
Hier können wir nicht schlafen.
Aber letztendlich liegt es an dem, was wir studieren werden. Wir werden heute Abend uns mit der Fülle Christi beschäftigen, verwurzelt, gegründet und fest im wahren Evangelium. Überall auf der Welt und nicht nur in den Teilen, die wir vielleicht gut kennen um uns herum, sondern ich kann zumindest sagen, überall da, wo ich war und was ich gesehen habe, und heute ist über die Medien ja die Welt sehr klein, man kann ja schnell mal, ohne hinzureisen, überall mal sein. Bemerken wir ein Phänomen, das verschiedenartige Symptome hat oder sich auf verschiedene Art und Weise zeigt. Das Phänomen ist, dass Menschen immer mehr nach Erfüllung suchen. Und viele von ihnen tun das damit, dass sie von Brücken und von Häusern springen, an Gummiseilen. Andere wiederum gehen nach unten, indem sie so weit in die Tiefe tauchen, dass eigentlich kein Mensch mehr dort leben könnte. Man nennt das Apnoe-Tauchen oder No-Limit-Diving. Und die meisten kommen wieder hoch, nicht alle. Und es scheint so, als ob es immer verrückter wird, in dem Versuch, irgendwo einen Kick zu kriegen. Erfüllt zu werden, und wenn es nur Adrenalin ist. Der neueste Trend, ich weiß nicht, ob ihr informiert seid, aber der neueste Trend, der ist Fallschirmspringen ohne Fallschirm. Ich meine, man könnte sowas auch pathologisch nennen, aber das ist wirklich der letzte Schrei. Zum Beispiel, ich habe nachgeschaut, ich habe es nicht geglaubt, aber gerade vor kurzem ein gewisser Luke Akins, der hat vor kurzem, ist er aus 7620 Metern gesprungen, ohne Fallschirm, auf die Erde. Es war ein kleines Netz da, das ihn aufgefangen hat. Aber das gab es vorher noch nie. Mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h in ein Netz rein, ohne Fallschirm. Keiner weiß, was geschehen wird. Immer mehr Menschen suchen, das fällt mir auf, das Extreme. Immer mehr Menschen versuchen, Grenzen zu verschieben und immer weiter und höher zu gehen, immer unglaubliche Dinge zu veranstalten, um irgendetwas zu erfahren und irgendwo so einen Kick zu kriegen. Irgendwas zu suchen, was man so nicht erfährt. Sich zu füllen. Man könnte das Motto unserer Zeit nennen, No Limit. Keine Grenzen mehr. Leben ohne Begrenzung. Erlebe eine Freiheit ohne irgendeine Barriere. Und ich frage mich, was ist der Grund? Die Wahrheit ist, und wir wissen das, wenn wir die Bibel kennen und ernst nehmen, die Menschen suchen heute nach Erfüllung. Und das auf verschiedene Art und Weise. Lebensfülle. Es gibt nur ein Problem. Du kannst von Hochhäusern und von Brücken springen und wenn du unten ankommst, ist dein Gehirn und dein Körper zwar voller Adrenalin, aber du bist der gleiche, der du vorher warst. Und das Ganze geht von vorne los. Deine Sorgen, deine Dinge, die du kurz mal vergisst, oder für eine Weile, das hält ja eine Weile an, das Hormon, vielleicht deine unvergebene Schuld, die sind auch unten angekommen. Die sind mit dir runtergesprungen. Auch wenn Menschen mittlerweile 200 Meter tief tauchen können ohne Sauerstoff, wenn sie wieder hochkommen, dann ist alles, womit sie runtergegangen sind, oben wieder angekommen. Mancher versucht das auf nicht ganz so extreme Art und Weise. Aber es geht immer ums Gleiche. Es geht immer um das gleiche Phänomen. Es geht, das, was ich erlebe, zu erweitern, mehr Erfüllung zu bekommen, tiefere Erfahrungen zu machen, erfüllt zu sein, gefüllt zu sein. Und wenn es nur das ist, dass ich versuche, dank plastischer Chirurgie meine Grenzen zu verändern. Deine Lippen gefallen dir nicht, dann lass sie straffen. Deine Gliedmaßen sind zu rund, dann lass Fettgewebe absaugen. Andere Gliedmaßen sind zu klein, kein Problem, man kann Silikon reinfüllen. Und wir lesen diese Dinge, wir werden konfrontiert damit, wir kennen vielleicht Menschen. Und während wir den Kopf schütteln, ist es wichtig zu verstehen, warum das passiert in dieser Zeit, warum das alles in diesen Trend geht. Immer weiter, immer extremer, immer noch mehr, weiter. Das hat seinen Grund. Denn Menschen suchen nach was, was sie verloren haben. Ich gehöre da auch dazu und wahrscheinlich die Mehrheit, die hier sitzt, auch. Wenn nicht alle. Und es ist seltsam. Es scheint so zu sein, dass immer das, was ich habe, gerade nicht genug ist. Das zeigt sich in ganz einfachen Dingen. Blonde Menschen färben sich die Haare dunkel, weil sie glauben, dass sie dadurch vollkommener sind, völliger, erfüllter sind. Dunkelhaarige blondieren sich die Haare. In Nordeuropa sind Menschen hellhäutig und sie setzen sich in die Sonne, bis sie braten, damit sie einen dunklen Ton bekommen. Status, sieht schöner aus. Ich gehe nach Afrika und ich sehe, dass die Menschen, die dunkle Haut haben, sich vor der Sonne schützen, um einen helleren Ton zu haben. Weil es schöner aussieht und weil es einen anderen Status kommuniziert in der Bevölkerung. Seltsam, oder? Irgendwie scheint das, was da ist, gerade immer nicht zu langen. Und wenn man es hat, merkt man, es fehlt irgendwas. Das geht immer weiter so. Wir haben hier glatte Haare und machen uns Dauerwellen. In Afrika haben alle Locken und sie glätten sich die Haare. Irgendwas läuft schief. Aber was ist es? Was wir tun, egal wie wir bemühen, uns das Normale aufzulösen, indem wir plötzlich eine Erfahrung machen, die uns über unsere Begrenzung hinausführt, merken wir immer dann, wenn wir es erreichen, immer, ausnahmslos, irgendwie fehlt was. Kein Adrenalin, keine Schminke, keine OP, keine Geschlechtsumwandlung, kein Schmuck, nichts kann an der Tatsache etwas ändern, dass ich nicht vollständig bin. Ich selbst habe diese Lebenslüge viele Jahre geglaubt, einen großen Teil meines Lebens, nämlich und auch selbst zum Lebensmotto gemacht, unbegrenzte Freiheit. Partys, Drogen, Karriere und viele andere Dinge, die ich heute bei anderen wahrnehme, als Versuch, erfüllt zu sein. Denn darum ging es mir damals. Ich wollte erfüllt sein. Ich war es nämlich nicht. Selbstverwirklichung bestimmten mein Leben. Ich war Kind der Gesellschaft und ich habe gedacht wie die Gesellschaft. Meine Frage ist heute Abend, verstehen wir die Gesellschaft? Verstehen wir, wie die Menschen heute denken? Ich höre so oft die Aussagen, ach, das ist säkulär. Das ist eine Region, da glaubt keiner, das ist und so weiter. Das mag vielleicht stimmen in Ihrem Bekenntnis, was den Glauben betrifft, aber es gibt ein Phänomen, das ist global, uneingeschränkt, überall, dass alle Menschen nach dem Gleichen suchen, ausnahmslos. Jeder Mensch, jede Nation, jeder Stamm, jeder Bildungsgrad, alt, jung, krank, gesund. Alle suchen nach demselben und das ist die Fülle, Erfüllung. Wir haben da nur ein Problem. Die Gesellschaft teilt sich, die Weltbevölkerung teilt sich in zwei Gruppen von Menschen auf. Die einen, die sagen, ja, ich möchte Grenzenlosigkeit, no limit, aber bitte ohne Gott. Die Fülle des Lebens, ja, aber bitte, wenn möglich, ohne Gott. Völlige Gesundheit, wer möchte das nicht? Aber wenn es geht, ohne Gott. Alle reden sie davon, von diesem vollständigen, vollkommenen Frieden auf der Welt. Aber wenn es geht, ohne Christus und ohne Gott. Und so könnte ich hier weitermachen. Gott hat ein Problem damit. Denn die Menschen sehnen sich nach dem Richtigen, aber ohne Gott. Das No Limit und die Fülle dieser Welt entpuppen sich, wenn man ganz genau hinschaut. Und dafür braucht man Zeit und den Willen dazu. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass es ein Betrug ist. Es ist eine menschliche Kopie dessen, was Gott uns vorbereitet hat, damit sich unser Leben mit Sinn und Wahrheit füllt. Es ist, genau genommen, nennt man das in der Branche, in der Industrie nennt man das Etikettenschwindel. Das heißt, es steht was drauf, was nicht drin ist. Paulus hat dieses Problem erkannt. Im Kolosserbrief, und er wird uns ein bisschen beschäftigen, denn ich muss euch dazu sagen, der Kolosserbrief ist das einzige Schriftstück, das wir haben in der Bibel, das gleichzeitig an Laodicea gerichtet ist. Es wird sogar mit Namen erwähnt. In 2. Kolosser, Vers 1, sagt Paulus ganz deutlich, welchen Kampf er hat, um die Gläubigen in Ephesus und die in Laodicea. Wir wissen aus der Bibel, es gibt einen Brief, den Paulus schrieb an die Gemeinde in Laodicea, aber dieser Brief ging verloren. In Gottes Vorsehung, wir wissen nicht warum, aber Gott hat es so vorgesehen, dass dieser Brief niemals in die Bibel kommt. Euch wäre spannend gewesen, den Brief von Paulus zu lesen an die Gemeinde Laodicea. Ihr auch? Aber wir müssen Gott hier vertrauen, denn er hat es so geführt, dass dieser Brief nie dorthin kam in den Kanon. Aber wir haben in der Bibel den Epheserbrief. Und Paulus erwähnt, dass der Kampf, den er hat für die Gemeinde Laodicea, derselbe Kampf ist, den er hat für die in Ephesus, für die in Laodicea. Das heißt, wenn wir die Kernbotschaft entdecken in Kolosser, haben wir die Kernbotschaft, die Paulus in seinem Brief geschrieben hat, an Laodicea. Auch wenn wir den Brief nicht kennen. Nun, was war die Kernbotschaft? In Vers 8, das ist nicht die Kernbotschaft, aber da warnt er. Er sagt, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und achtet auf die Wörter. Ich liebe Wortstudien und ich gebe sehr Acht auf einzelne Wörter, wenn ich Bibel lese. Und dort steht, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehrenbetrug. Hört ihr das Wort? Lehrerbetrug? Es ist nicht nur Betrug. Paulus war es nicht genug zu sagen und zu warnen und sagen, Vorsicht, Philosophie, menschliche Philosophie, egal welcher Natur, ob sie aus Griechenland kommt oder sonst woher. Philosophie ist nicht nur ein Betrug, nicht nur ein Etikettenschwindel. Er sagt sogar, es ist ein Lehrerbetrug. Und wir werden gleich sehen, warum dieses Wort nicht zufällig im Text steht. Dass er betont, das ist etwas, was total leer ist. Mit anderen Worten, da ist keine Fülle drin, aber danach sucht jeder. Gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Wie gesagt, halten wir das Wort leer in unseren Gedanken. Mit anderen Worten, was Paulus hier sagt, ist, ein Leben in der Fülle ohne Christus ist nicht mehr als eine Worthülse. Eine menschliche Philosophie. Und viele Menschen, ich frage mich, immer wo ich hingehe, wo ich Gott dienen darf, frage ich mich immer, wie viele Menschen werden wohl in dieser Stadt, in dieser Region leben, die sich nach einem Leben in Fülle sehnen. Was denkt ihr? Ich weiß, darüber gibt es keine Statistik über Bielefeld. Ich habe zumindest noch von keiner gehört, wo eruiert wird, wie viele Menschen in der Fülle leben wollen. Aber was denkt ihr? Das ist der Punkt. Verstehen wir? Bedürfnisorientierung. Menschen zu begegnen nach bedürfnisorientierter Evangelisation, den Begriff gibt es tatsächlich. Und wir uns Gedanken machen, wie erreicht man denn Menschen? Was sind denn ihre Bedürfnisse? Und da gibt es eine ganze Menge. Reale, irreale, verrückte, gute, heilsame. Aber es gibt eine Sache, wo Paulus angesetzt hat. Egal, wo er hinging. Egal, was er sagte, wohin er ging predigen, als Botschafter an Christi Stadt. Sein Grundthema war immer das Gleiche. Und er offenbart es sogar im Kolosserbrief. Und es scheint so zu sein, wir werden es gleich sehen, dass genau das das Kernproblem von Ephesus war, den Gläubigen in Ephesus und denen in Laodicea. Schlagt mit mir mal auf, erstes Kapitel Kolosse, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Und ich möchte hier einfach mal lesen, ab Vers 25. Paulus stellt sich vor als Diener Christi, als Botschafter an Christi statt. Und jetzt in Vers 25 sagt er, was sein Auftrag ist. Er sagt, dass ich das Wort Gottes, was habt ihr in eurer Bibel, reichlich predigen soll. Interessant, diese Wortwahl. Luther übersetzt mit reichlich predigen soll. Er sagt nicht, ich bin hier gekommen nach Ephesus, nach sonst wohin. Meine Aufgabe besteht nicht darin, als Diener Gottes an seiner Stadt den Menschen zu predigen. Er sagt, reichlich predigen. Und im Grundtext steht hier, das Wort Fülle. Er sagt, das, was ich predige und was mein Ziel ist, wozu ich ausgesandt bin, ist nicht einfach die Menschen mit irgendwelchen Themen zu konfrontieren. Und da gibt es viele Themen. Denkt daran, was er im Hebräerbrief schreibt. Und er zählt alle die Glaubenspunkte auf, Paulus, die heute unser Fundament ausmachen. Wo er sagt, ich bin nicht gekommen, um euch über die Wiederkunft zu sprechen, über das Händeauflegen, über das Leben nach dem Tod. Wichtige Themen, ja oder nein? Sehr wichtige Themen. Und die Menschen müssen das erfahren. Aber ich möchte heute an das absolute Fundament. Denn wenn das, was wir jetzt studieren, nicht die Grundlage ist von jedem einzelnen Thema, das wir glauben, predigen, ist diese Predigt umsonst. Was meint er? Dass ich das Wort Gottes, eigentlich müsste man grammatikalisch lesen, hört sich nicht schön an, aber so heißt es, dass ich das Wort Gottes füllen soll. Die Predigt füllen. Womit? 26. Nämlich, ich überspringe einen kleinen Teil, nämlich das Geheimnis Gottes. Das Geheimnis, Vers 27, was der Reichtum, es ist unfassbar, wie er das formuliert, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen oder in anderen Bibeln unter den Heiden sei. Das ist gewaltig. Er sagt, das Geheimnis Gottes ist die Kernbotschaft, die an alle Nationen gerichtet ist. Egal wer sie sind, egal welche Ideologie sie anhängen, egal wie viel Vorkenntnis sie haben, egal ob sie durch Kontakte durchgegangen sind, ob sie Menschen kennen, ob sie die Bibel in der Hand gehabt haben, egal ob sie noch nie was gehört haben von dem Evangelium. Er sagt, ich bin hier, um das Wort zu füllen mit dem Geheimnis Gottes. Welches ist Christus? Stimmt das? Stimmt das? Ist Christus das Geheimnis Gottes? Nein, ist er nicht. Paulus predigte nicht einfach Christus. Er predigte Christus in uns. Denn Christus, der nicht in uns ist, bringt uns überhaupt nichts. Es wird eine menschliche Philosophie. Es wird eine menschengemachte Religion. Vielleicht eine weitere Kirche von den 35.000 knapp, die es gibt. Ich glaube, dass es überhaupt so viele Denominationen und Kirchen gibt, weil alle teilhaben an Christus, aber die Fülle fehlt. Denn wir haben gesehen, ob es Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen ohne Fallschirm ist. Wenn ich es tue, fehlt was und es geht weiter. Warum hat nicht die Christenheit aufgehört zu wachsen an Denominationen und Kirchen? Scheinbar fehlt da was. Die Suche läuft weiter. Denn wenn man ankommt, hört man auf zu suchen. Und er sagt es, das Geheimnis Gottes unter den Nationen ist nicht, wie kann ich glücklich werden. Tolles Thema. Er geht direkt zum Punkt. Er sagt, das ist Christus in euch. Denn egal, was du versuchen wirst, um einen Zustand zu erreichen, den du suchst, du wirst nie ankommen. Er geht gleich zum Punkt. Kolosser 1, 28. Den verkündigen wir. Seht ihr die Betonung? Er sagt nicht, wir verkündigen Christus, sondern wir verkündigen genau diesen Christus, nämlich der Christus in euch. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen. Und achtet es auf diese totalen Worte, diese Superlative. Alle zum Beispiel. Wir ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus, was machen? Vollständig oder vollkommen oder je nach Übersetzung. Aber der Gedanke ist überall gleich. Wörtlich, um einen jeden Menschen zu erfüllen, ihn voll zu machen, dass die Suche aufhört nach mehr, weiter, extremer oder sonst irgendwas. Ankommen. Und du magst sagen, das betrifft mich nicht. Aber Paulus sagt, ich nochmal, in einem Satz dreimal dasselbe sagen, das ist schon entweder senil oder er will wirklich ganz deutlich machen, dass jeder verstanden hat. Alle, alle, alle. Jeden. Es geht uns alle an. Die erste Wahrheit, die wir heute festhalten wollen, du kannst nicht, und das wird nicht jeden betreffen, der hier sitzt, das weiß ich, vielleicht auch nicht die, die zuschauen, aber so mancher wird hoffentlich davon angesprochen. Du kannst nicht dich für die Fülle entscheiden, aber nicht für Christus. Es ist nicht möglich. Unmöglich. Jesus bestätigte dies mit den Worten in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Hier steht das Wort buchstäblich ohne Grenzen. Wörtlich übersetzt, ohne Grenzen. Das heißt, Gott setzt keinerlei Grenzen in dem, was möglich ist, ihn zu erfahren. Die Nähe zu ihm ist nicht begrenzt von Gottes Seite aus. Das Evangelium kennt keine Grenzen. Da ist weder Jude noch Grieche noch, ihr kennt es, oder Heide. Das Evangelium ist grenzenlos, nicht nur geografisch, noch. Denn ich glaube, es wird bald eine Zeit kommen, wo das Evangelium rein menschlich gesehen begrenzt werden wird. Wir hören jetzt die ersten wackelnden Blätter, wenn es über Gesetzesentwürfe und Vorschläge geht, über neue Extremismusgesetze. Da müssen unsere Ohren spitz werden. Dazu am Sabbat mehr. Ich bin gekommen, sagt er, damit die Grenzen aufgehoben werden. Ein Evangelium, Botschafter an Christi statt, bedeutet, dass wir ein Evangelium, nicht Evangelium, das Evangelium weitergeben, das absolut grenzenlos ist. Nicht nur geografisch, sondern inhaltlich. Sobald das Evangelium menschlich begrenzt wird, ist es kein Evangelium mehr. Und das kann auf viele Art geschehen, die Begrenzung des Evangeliums. Ihr Lieben, es ist höchste Zeit, dass wir das verstehen und ihr werdet gleich sehen, warum. Unser Denken über Jesus und seine Absichten mit mir, mit dir, mit Menschen, egal wer es ist, muss reformiert werden. Und zwar im Verständnis, was das Evangelium ist. Jesus kam nicht in die Welt, um dir und mir und den Nationen etwas Gutes zu bringen, Verbesserung im Leben. Das ist nicht der Fall. Um das Leben deins, meins, Bielefelds zu verbessern, sondern er kam, um die Fülle zu bringen. Ich habe mal ein Sprichwort gehört, das heißt, das Gute ist der Feind des Besten. Verstehen wir? Wir sind so schnell zufrieden mit dem Guten, weil es gut ist. Es ist gut. Aber es ist nicht die Fülle, das Gute. Und hier fordert uns der Satz von Johannes heraus in Johannes 1, Kapitel 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle, ich lese mal nach Luther, aus seiner Fülle haben wir alle genommen und Gnade um Gnade. Denk mal über den Satz nach. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Das müsste heißen, wenn ich hier kausal denke, dass alle Menschen die Fülle Christi haben. Ich habe eine Stunde darüber gebrütet, über den Text, in allen Sprachen. Und es ist interessant, wenn ich hier das lese, es ist wirklich beeindruckend. Erst wenn man ins Detail geht, merkt man, könnt ihr euch erinnern, dass ich mal sagte, dass die meisten Probleme, die wir innerhalb der Gemeinde haben, bei Überzeugungen, wo es Gruppierungen gibt, exklusives Denken ist. Entweder oder. Nicht immer, aber meistens. Und wenn ich mir den Satz hier anschaue, wo es heißt, hoti ektu pleromatos autu hemeis pantes elabomen. Und da ist ein Wort drin. Dieses Pantes, alles kann hier zweifach übersetzt werden. Es steht hier nämlich in Zusammenhang mit einem Demonstrativpronomen. Aber es muss einfach mal festgehalten werden, dass hier das Wort heißen kann entweder alle oder alles. Es ist beides im Griechischen möglich. Die meisten Übersetzungen entscheiden sich für alle. So wie die meisten Übersetzungen sich entscheiden für, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und wir wissen, dass der Dieb am Kreuz nicht im Paradies war an diesem Tag. Das ist aber ein anderes Thema. Wenn ich danach gehe, was die meisten Übersetzungen, die Gott sei Dank fast alle gut sind, mit Feinheiten, aber man kann sie alle lesen und man kann Gott näher kommen darin. Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen alle und alles, dann frage ich mich, ist das im Kontext der gesamten Bibel und der paulinischen Theologie, ist das korrekt zu sagen, alle haben von der Fülle genommen? Haben nicht von der Fülle, das ist interessant, haben seine Fülle genommen. Warum sollte Paulus dann umherziehen und den Menschen die Fülle predigen? Lesen wir es mal, wenn es heißen würde, alles. Und aus seiner Fülle haben wir alles genommen. Warum? Weil alles Gnade ist. Gnade und Gnade. Macht das mehr Sinn? Kann man aus einer Fülle Anteile nehmen? Kann man haben eine Fülle Christi? Und ich sage, schön, dass Christus die Fülle ist. Und ich nehme mir mal das brauche ich gerade. Und da nehme ich was aus der Fülle, ist ja Christi Fülle. Da nehme ich ein bisschen Fülle und da nehme ich ein bisschen von der Fülle. Ist das biblische Theologie? Die meisten glauben das so und verstehen das so. Es ist aber nicht biblisch, liebe Freunde. Und wir müssen endlich verstehen, dass Botschafter an Christi sein zu wollen und zu beauftragt zu sein, wir können kein anderes Evangelium predigen, als das Paulus gepredigt hat. Und Paulus hat die Fülle Christi gepredigt, und zwar nicht, dass wir aus einem Eimer nehmen, was wir gerade brauchen, sondern wir nehmen nicht das, was aus dieser Fülle alles erwächst, sondern Paulus redete von dem Geheimnis, nämlich Christus in uns. Wie viel der Fülle haben wir dann in uns? Kann man Christi teilen? Bestimmte Segnungen, bestimmte Teile, Aspekte der Frucht des Heiligen Geistes? Ich möchte Liebe, aber ich möchte keine Mäßigkeit. Geht das? Man konnte ja, es ist ja so, dass die Bibel sagt, dass noch nicht mal sein Kleid geteilt wurde am Kreuz. Obwohl sie es eigentlich teilen wollten. Die haben gesagt, komm, lasst uns, aber das ist so schön, das ist einmalig, es hat keine Naht. Kommt, lasst uns das sagen, Heiden, lass es ganz. Wir würfeln drum, wer es bekommt. Wenn schon das Kleid Jesu nicht teilbar war, sage ich mal, wie soll man von Christus Aspekte aus seiner Fülle nehmen, ohne den Rest mitzunehmen? Das Evangelium, das Paulus predigte, war das Evangelium der Fülle und nicht das, was ich aus der Fülle möchte. Denn das würde jedem gefallen. Es würde nämlich bedeuten, dass ich gar nicht mich ändern brauche. Ich addiere nur zu meinem Wohlstand, zu meiner Freude, zu meinem Glück, addiere ich diese Dinge. Das ist wie im Casino sein. Ich habe Roy Flash, ich habe weiß ich nicht was gerade gewonnen und immer dazu. Es müsste besser übersetzt werden und ich plädiere dafür, dass es heißt, alles. Wir und aus seiner Fülle haben wir alles genommen. Und wenn ihr Paulus beobachtet in der Bibel, werdet ihr das sehen. Der Mann hat sich nicht für Aspekte von Christus entschieden, sondern für den ganzen Christus. Nun, das ist nun mal allgemein formuliert. Wir haben verstanden, die Bibel lehrt das Evangelium an alle uneingeschränkt in der Fülle. Aber was ist die Fülle Christi? Was heißt das praktisch? Was bedeutet es denn? Was reden wir? Das sind Terminologien, die wir hin und her werfen und ja, wir können uns das vorstellen. Was heißt das? Die Bibel gibt hier eine Antwort drauf. Im nächsten Vers, im Kolosser 2, Vers 9, halten wir erst fest, wie viel die Fülle ist. Haben wir ja schon verstanden. Da steht nochmal extra betont, denn in ihm, Christus, wohnt, es wird extra nochmal betont, nicht nur das Wort Fülle, sondern die ganze Fülle, als ob das, ich meine, es ist ein unnötiges Wort, das Wort Fülle heißt voll. Die ganze Fülle zu sagen, ist eine Übertreibung, nennt man das in der Sprache. Es ist eine bewusste Überziehung, um deutlich zu machen, da fehlt nichts. Ganz. Und zwar die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Nun schlagen wir mal und gehen mal ins Detail und schlagen mal Petrus auf, der im zweiten Brief, im ersten Kapitel, etwas Interessantes sagt. In 2. Petrus 1, Verse 3 bis 4. Da seine göttliche Kraft, das ist unser Thema hier. Erinnert ihr euch noch? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, selig zu machen. Alle, die daran glauben. Und dann begründet er es, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Welche kommt durch Glauben im Glauben. Erinnert euch. Jetzt spricht er von dieser Kraft des Evangeliums. Er sagt, seine göttliche Kraft hat uns wie viel geschenkt? Lest mit. Alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit wir durch dieselben Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig werdet. Göttlicher Natur teilhaftig werdet. Das ist, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde, das Verlangen nach mehr, sage ich mal, denn darum geht es bei Begierde. Verstehen wir das? Was hier steht, das Wort. In der Bibel steht Begierde, aber was ist Begierde? Wir haben gefragt, wie kommt es, dass die Menschen, wenn sie den Kick haben und sagen, wie war das denn? Was war das für ein Erlebnis? Ein Tag später ist es weg. Was jetzt dazu anstachelt, weiterzugehen, neue, noch mehr, noch weiter, ist Begierde. Und das ist genau, was er hier anspricht. Dass ihr dem entflohen seid, das durch die Begierde, dem Verlangen nach mehr, in der Welt herrscht. Das heißt, das ist das herrschende Prinzip in der Welt. Mehr. Begierde. Das ist der Grund, warum die Menschen nicht aufhören, wenn sie irgendwelche verrückten Sachen machen und warum sie, egal ob sie Drogen nehmen, von einer Brücke springen oder ob sie Yoga machen oder ob sie, weiß ich nicht was, ihre Erfüllung sehen in Briefmarken sammeln. Es ändert sich nichts. Es bleibt, was der Petrus hier sagt. Das ist das Leitprinzip in der Welt. Mehr Begierde. Wenn, verstehen wir das, wie Menschen denken, zu denen wir an Christi Stelle gesendet sind als Botschafter? Was ist denn das erste Thema? Was ist das, was ich mit dem spreche? Was ist denn das, was das Grundbedürfnis ist dieser Menschen? Ellen White sagte in Ministry of Healing, Seite 143, bitte auswendig lernen. Sie sagt, das ist das Einzige, was Erfolg bringt in der Evangelisation und in Mission. Sie sagt, es gibt keine andere Methode. Sie sagt nicht, das ist die beste Methode. Sie sagt, die einzige, da gibt es keine andere Methode, um Menschen zu gewinnen. Sie sagt, Christus mischte sich unter die Leute als einer, der ihr Bestes sucht. Er diente ihren Bedürfnissen. Er gewann ihr Vertrauen. Und dann bat er sie, folge mir nach. Die einzige Methode, die jetzt um... Ich habe in einer Evangelisation erlebt, als am Büchertisch Glaubensgeschwister sprachen mit Gästen, die das erste Mal dort waren und weiß nicht, wie viel sie von der Bibel wussten. Ich weiß es nicht. Ich sprach in einiger Entfernung mit jemandem und ich hörte, während ich sprach, wie die Schwester freundlich sich darum gekümmert hat, ob die vielleicht Schwierigkeit haben, das richtige Buch zu finden. Und sie kümmerte sich um sie und sie fing an zu erzählen, das Buch, das geht über das, das geht über das, und dann fing sie an. Und dann war sie beim Sabbat. Und dann erzählte sie und sagte, und hier, und das, das. Und dann hörte ich, wie sie innerhalb von 8 Minuten sprach sie über den Sabbat, die Unsterblichkeit der Seele, über das Heiligtum und über die Gesundheit. In 8 Minuten. Dafür brauche ich 4 Wochen. Und ich habe schnell mich entschuldigt bei dem, mit dem ich sprach, habe gesagt, entschuldige, ich muss ganz kurz mal, und bin dahin und habe das Gespräch gestört. Habe gesagt, übrigens, ich wollte mich kurz vorstellen, sind Sie hier aus der Gegend? Und habe diese Schwester, ich muss es tun, ich musste diese Schwester kappen. Eifer ist nicht genug. In der Bibel steht, sie eifern für den Herrn, aber ohne Verstand. Eifer ist nicht ausreichend. Liebe Schwester, keine Frage. Und ich versuchte das abzuwenden. Was ist denn das Grundbedürfnis, was die Menschen haben? Und damit muss alles anfangen. Jedes Thema, jede Evangelisation, jede Bibelstunde, jeder Gottesdienst muss damit, jeder Ausschuss, alles muss damit beginnen. Mit dem Grundbedürfnis. Er mischte sich unter die Leute als einer, der ihr Bestes suchte. Gut. Und jetzt? Er diente ihren Bedürfnissen. Was ist das Grundbedürfnis? Die Fülle. Schaut und studiert Jesus, was immer er macht in der Bibel, ob die Samariterin oder wo er Menschen begegnet, fokussiert er nicht auf eine Wahrheit, die er vermitteln will. Sein ganzes Bestreben ist, dass diese Person aus dieser Begegnung hervorgeht mit der Fülle, mit der ganzen Fülle. Am schönsten zu sehen bei der Samariterin. Die trotz ihres Ablenkungsversuchs es nicht schafft, Jesus davon abzubringen. Ah, ich sehe, du bist ein Prophet, nachdem er über den Ehebruch spricht und über die 5 Männer hast du gehabt und den du hast, der ist nicht dein Mann. Ah, ich sehe, du bist ein Prophet. Übrigens, nächster Satz. Übrigens, wo ist denn der richtige Tempel? Wo ist die richtige Anbetungsform? Wo ist die richtige Anbetungsstätte? In Samaria oder in Jerusalem? Wo ist der beste Platz? Liberal oder konservativ? Wo ist besser? Was ist die richtige Form? Ihr wisst gar nicht, ihr lacht, aber ihr wisst gar nicht, wie viele Geschwister sich die Frage stellen. Wo soll ich mich orientieren? Und Jesus sagt, du irrst dich. Wir wissen zwar, wen wir anbeten als Juden, aber ich sag dir was. Es kommt die Zeit, da wird weder in Samaria noch in Jerusalem angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wie geht's weiter? Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn solche Anbeter will Gott haben. Gott geht es nicht darum, dass Menschen nur anbeten, sondern dass sie wahre Anbeter sind. Und ein wahrer Anbeter kann man nur werden, wenn man ein wahres, vollständiges Evangelium hat. Sobald ich das partitioniere, kann das sehr schlimm ausgehen für Menschen. Und das kann ganz schnell passieren. Ich möchte das demonstrieren einfach mal an ein paar Beispielen. Voll meint ja voll. Ich habe gehofft, ich habe hier ein Wasserglas. Ich habe eins. Nehmen wir mal an, das ist voll. Ist es nicht. Fülle im biblischen Sinn meint, es läuft über. Und wenn es überläuft, wird es weniger. Ist es nicht mehr voll? Ja oder nein? Wenn was überläuft, entleert sich der Gegenstand. Nicht im biblischen Sinn. Denn das ist Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17. Die Braut und der Geist sprechen, komm. Und wer es höre, der spreche, komm. Und wer da will, der komme und der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann steht da, dass das Wasser ins Leben, wenn er es trinkt, wird es in ihm zur Quelle. Stell dir mal vor, in einem Glas ist eine Quelle drin. Und du trinkst und trinkst und trinkst und trinkst und das läuft über und es wird nicht leer. Ich habe nicht gesagt, man wird nicht müde. Ich habe nicht gesagt, man hat manchmal mit Frust zu kämpfen. Aber die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal. Und siebenmal steht er auf, weil er nämlich nicht partitioniert glaubt, sondern die ganze Fülle zur Verfügung hat. Nicht weniger. Und die Fülle ist mehr als das, was ich brauche. Übrigens, mal nebenbei, das gibt mir Zeit, mal draus zu trinken. Die Luft ist hier trockener als da unten. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Oh, da sind ein paar ganz überzeugt. Also, wir machen eine Erhebung. Wer sagt, es ist halb leer? Einer? Zwei? Drei? Vier? Okay, wer sagt, es ist halb voll? Eindeutig die Mehrheit. Wer sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung? Auch ein paar. Ehrlich ist gut. Beides, das noch besser. Beides, das ist so die Antwort, die man als Politiker gibt. Bloß nicht konkret werden. Auf keinen Fall angreifbar werden. Kurze Mathe-Nachhilfestunde. Wie viel ist leer geteilt durch halb? Halb leer gibt es nicht. Du kannst die Null nicht leer durch zwei teilen. Darüber reden wir noch. Der Punkt ist, wir verstehen. Oder verstehen wir nicht? Oder verstehen wir nicht? Machen wir den Test. Was ist die Fülle Christi im Evangelium bei der Vergebung? Ich sage euch was. Die Fülle Christi ist nicht Vergebung. Es ist nicht biblisch. Und wir müssen aufpassen, was wir kommunizieren. Und jetzt mag jemand sagen, Tauber, du bist ein Haarspalter. Wenn es sich lohnt, gerne. Passt auf die Wörter auf, wo man euch in die Ecke treiben will. Gibt es so ein paar Worte, wollen wir nicht ablenken. Aber es ist tatsächlich so, die Bibel lehrt nicht Vergebung. Die Bibel ist radikal, wenn ich sie verstehe, wie Paulus sie gepredigt hat. Oder Johannes oder Petrus. Botschaft an Christi Stadt heißt, ich suche mir nicht aus, was ich predige und verstehe, sondern ich predige exakt das, was in der Bibel steht und nichts anderes. Ich füge nichts hinzu, und ich nehme nichts weg. Es sei denn, ich stehe da drauf, was in Offenbarung 22 steht, was mit denen geschieht, die das tun. 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Wer weiß es? Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns, wer macht weiter? Dass er uns vergibt, stimmt das? Nein. Dass er uns alle Sünden vergibt, alle die Fülle. Und uns reinigt, stimmt das? Nein. Dass er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Verstehen wir die Nuancen? Ein kleines Wort, so viel Wirkung. Wahrheit. Wir predigen die Wahrheit. Aber die Bibel, das biblische Evangelium, sagt nicht, dass wir hingehen sollen in alle Welt und die Wahrheit predigen. Das steht dort nicht. Es steht dort in Johannes 16, Vers 13. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Aber wenn ich gehe, wird der Tröster zu euch kommen. Und er wird nicht aus dem Seinen reden, sondern er wird es nehmen von mir. Und er wird euch in alle Wahrheit führen. Er wird euch nicht in die Wahrheit führen, sondern der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Nicht auf einmal. Jesus sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Aber das heißt nicht, dass der Mensch sich rauspickt, was er verkündigt und was er annimmt. Der Geist gibt jedem, wie er will. Und der Geist führt in die Wahrheit, wann er will und wie er will. Aber es ist immer die Fülle. Wir kommen gleich noch drauf. Das Gleiche passiert mit Liebe. Das biblische Evangelium ist nicht Liebe. Es ist nicht unser Auftrag, Liebe zu verkünden. Das machen Esoteriker auch. Das macht jeder. Hollywood auch. Was immer Sie sich darunter vorstellen. Matthäus 22, Vers 37. Ihr wisst, der Kontext, der Dialog, was ist das größte Gebot? Jesus sagt, wir haben es heute schon mal gehabt, heute Morgen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von, jetzt wird es interessant, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, von ganzem Gemüt. Kein Zufall, diese Worte. Ganz meint, Liebe kann nur ganz funktionieren, nicht partitionell. Es geht nicht. Jetzt wird es schwierig. Die Fülle Christi ist nicht Gehorsam. Das ist eine menschengemachte Version. Denn die Bibel predigt uns vollständigen Gehorsam. Uneingeschränkten Gehorsam. Habe ich gesagt, dass ich alles weiß zu dem Zeitpunkt, wo Gott mich durch den Geist führt und anspricht? Nein. Aber das, was mir offenbart ist, Gott erwartet von dir nicht etwas, was du nicht weißt und was du nicht kennst. Steht in der Bibel. Er übersieht sogar die Zeit, wo die Heiden nichts gewusst haben. Er rechnet ihnen das nicht zu. Aber er sagt auch, Paulus, die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Und die wird immer mehr vorbei in der Welt, immer mehr erfahren vom Evangelium. Menschengemachtes Evangelium predigt Gehorsam. Göttliches Evangelium, das paulinische Evangelium, das biblische Evangelium, dessen Botschafter wir sein wollen, ist vollständiger Gehorsam. Und wenn ich hier Spannung empfinde, vielleicht habe ich ein anderes Konzept von Fülle. Vielleicht habe ich ein Konzept von menschlicher Fülle, dass ich etwas voll machen muss. Ist aber nicht biblische Fülle. Denn in der Bibel macht es Christus. Er ist die Fülle. Und Christus in uns ist nicht weniger als die Fülle. Es ist auch nicht Überwindung, sondern vollständige Überwindung. Philipper 4, Vers 13, wir singen es. Das meiste vermag ich durch den, der mich stark macht. Was steht dort? Alles. Ist das Reiterei? Ist das Rumreiterei auf dem Punkt? Nein. Wir müssen verstehen, wir haben zu oft das Evangelium limitiert, um den Menschen es einfacher zu machen. Und da ein Evangelium präsentiert, das vielleicht einfacher wird für einen fleischlich denkenden Mensch. Aber es wird ihm nicht helfen, weil das Ziel ein anderes ist als das Ziel der Fülle. Christ Object Lessons, wie heißt es in Deutsch? Christi Gleichnisse, danke. Auf Seite 333. John White sagt hier, wenn der Wille des Menschen sich mit dem Willen Gottes verbindet, wird der Mensch allmächtig. Wortwörtlich. Der Mensch wird allmächtig. Warum? Weil er allmächtig ist? Nein, weil er sich völlig und ganz auf Christus stützt und dadurch, das singen wir, alles vermag ich, in seiner Kraft, in seiner Macht allmächtig überwinden. Und es ist auch nicht Einheit. Und das ist der Grund, warum wir oft keine haben. Die Fülle Christi ist nicht Einheit unter Geschwistern in Gemeinden. Es ist völlige Einheit. Und weil wir mit weniger zufrieden sind als völlige Einheit, Vater, ich möchte, dass Sie eins sind, wie wir, du und ich, eins sind. Das ist der Maßstab. Vollständige Einheit, ungehindert, ohne Grenzen, ohne menschliche Schwäche dazwischen, die sagt, das geht nicht. Ich erinnere mich an ein Abendmahl, wo eine Schwester rausrannte, heulend, und sagte, sie kann mit der anderen nicht die Füße waschen. Natürlich nicht, weil man menschlich das reduziert. Es geht nicht. Und ich könnte hier so weitermachen. Die Ausgießung des Geistes. Wir warten auf den Spätregen. Und viele werden ihn nicht bekommen. Nicht, weil sie vielleicht nichts tun in der Gemeinde oder weil sie falsch gebetet haben, die falsche Gebetshaltung hatten oder sonst irgendwas. Viele werden die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht bekommen, weil der Heilige Geist nur in der Fülle gegeben wird. Ausschließlich. Und das sagt nicht ich, das sagt Jesus in Johannes. Kapitel 3, Vers 34. Da heißt es, dass der Heilige Geist nicht in Maßen gegeben wird. Entweder ganz oder gar nicht. Und was er in mir macht, ist seine Sache, nicht meine. Aber er gibt sich nur ganz, nicht anders. Und so könnten wir weitermachen mit dem Evangelium, das ganze Evangelium. So könnten wir weitermachen mit, na übrigens, das ganze Evangelium. Wann wird denn das ganze Evangelium ganz? Ich möchte euch was vorlesen aus Zeugnisse Band 6. Wenn die Botschaft des dritten Engels in ihrer Fülle angenommen werden wird, wird die Gesundheitsreform ihren Platz in der Versammlung der Vereinigung, in den Versammlungen der Vereinigung, in der Arbeit der Gemeinde, im Heim, am Esstisch und in allen Bereichen des häuslichen Lebens erhalten. Schon mal gelesen? Wenn die Dreiengelsbotschaft in ganzer Fülle angenommen wird, wird das ein Resultat sein. Das ist keine Nebensache, sondern ist, wir wissen es, der rechte Arm. Nun kommen wir zum Punkt. Ist die Fülle mein Ziel? Ist die Fülle mein Ziel? Und hier sind wir bei der zweiten Wahrheit heute Abend. Und die betrifft uns mehr als die erste. Die erste Wahrheit ist die, und das werden die wenigsten hier sein, aber die meisten Menschen auf dieser Erde, sie suchen nach der Fülle ohne Christus. Die andere Gruppe ist viel kleiner an Anzahl. Es sind die Menschen, die nach Christus suchen und Verlangen nach Christus haben, aber nicht seine Fülle wollen. Und beides führt am Ziel vorbei. Gott steht in einem Konflikt. Beide wollen das, was nicht geht. Aber Römer 8, Vers 32 sagt uns ganz deutlich, dass in Christus die größte Gabe gegeben wurde, die dem Mensch jemals gegeben wurde. Es heißt hier, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle, hört darauf, alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Hört ihr das? Christus bedeutet alles, was der Himmel zur Verfügung hat, nicht weniger. Wenn es weniger ist, dann weil ich es reduziere. bleibt die letzte Frage. Wie erhalte ich denn die Fülle Christi? Du bestimmst das Maß. Du allein. In Kolosser 2, Vers 6 steht ein Lebensprinzip, das habe ich mir angeeignet. Lernt es, habt es immer dabei hier. Da steht eine Wahrheit, die solche Kraft entwickelt, wenn wir sie annehmen. Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm. Hört mal da genau hin. Das heißt auf Deutsch übersetzt: So wie du Christus annimmst, so wirst du auch leben. Wenn du Christus in seiner Fülle annimmst, wirst du auch in dieser Fülle leben. Wenn du Christus nicht in seiner Fülle annimmst, wirst du auch mit deiner Begrenzung leben. Denn du setzt das Maß. Gott setzt kein Maß. Leben Jesus, Seite 250. Es gibt keine Begrenzungen für die Brauchbarkeit eines Menschen, der sein Ich außer Acht lässt und dem Wirken des Heiligen Geistes an seinem Herzen Raum schenkt und ein Leben lebt, das Gott vollständig geweiht ist. Die Fülle, keine Zurückhaltung. Merkt ihr die Spannung? Das Evangelium, das Paulus predigt, ist radikal. Es gibt keinen Weg des Mittelmaßes bei Christus. Entweder mit Christus oder ohne Christus. Wenn du das Maß setzt, wirst du auch dementsprechend leben. Es gibt keine Begrenzungen. Das geht nicht, das kann nicht sein. Ich hab mein ganzes Leben habe ich was anderes geglaubt. Das mag sein, dann wird es umso mehr Zeit, dass wir anfangen, in dieser letzten Weltgeschichte, in dieser Phase der letzten Momente der Weltgeschichte, dass wir wirklich anfangen, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Mit Christus in uns und dadurch wird die Fülle zuteil, nicht weniger. Und wir sind es, die das aufgehalten haben bisher, dass Gott das Werk nicht abschließen konnte. Es sind nicht die Ungläubigen. Denn sie wissen davon gar nichts. Oder Heiden oder in Afrika, in der Wüste oder sonst wo. Das sind nicht die Menschen. Es ist die Begrenzung, dass wir Gott begrenzt haben und ihn angepasst haben auf unsere Stufe, wie es uns gefällt. Und es ist höchste Zeit, dass wir das aufhören, dass wir das lassen. Weil es nämlich, ohne dass wir es wissen, ohne dass wir das absichtlich vielleicht tun, in Wirklichkeit für den Widersacher arbeiten. Das ist eine harte Botschaft, ich weiß, aber es ist so. Satan hat nichts Besseres vor, als alles zu täuschen und eine Kopie zu machen von dem, was Gott gemacht hat. Alles, alles. Es gibt nichts, was Gott gemacht hat, wo es nicht eine Kopie davon gibt. Christus, Antichristus, Braut, Hure, Dreieinigkeit, babylonische Dreieinigkeit. Und damit meine ich nicht, wie viele meinen, oh, wir haben die katholische Dreieinigkeit und so weiter. Ja, lest doch mal den Katechismus. Redet nicht. Lest, wer immer das glaubt. Adventgemeinde hat den katholischen Verständnis von Dreieinigkeit. Lest doch endlich mal den Katechismus. Das steht drin im Glaubensbekenntnis, dass Jesus einen Anfang hat. Er ist nicht das Leben, sondern er hat das Leben vom Vater. Das ist nicht, was wir glauben. Er ist Licht. Aber er hat das Licht nicht in sich, er hat es vom Vater. Das ist genau das, was die Kritiker denken. Nicht, was die Adventgemeinde glaubt. Es gibt eine tödliche Wunde, es gibt die Wunde des Tieres, Sabbat, Sonntag, Siegel, Mahlzeichen. Das sind alles gefährliche Täuschungen. Aber es gibt eine, die gefährlicher ist als alle zusammen. Das ist eine Fälschung des Evangeliums, das keine Grenzen kennt. Und mit diesem Text möchte ich den Schluss einleiten. In Galater Kapitel 1. Ihr kennt den Text, ich weiß das. Aber wir müssen ihn nochmal anschauen, denn mir geht es um ein einziges Wort. Es gibt genau genommen gleich zwei Fälschungen in Bezug auf dieses Evangelium. Eine für Menschen ohne Christus und eine für Menschen, die mit Christus leben wollen. Das Ergebnis ist das gleiche. Galater 1, Vers 6. Und hört jetzt bitte, das ist das, wovon Paulus hier spricht. Es war nicht nur ein modernes Neuzeitproblem. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in der Gnade, in die Gnade Christi. Wir haben aus seiner Fülle, haben wir alles genommen, Gnade um Gnade. Ihr sagt jetzt, dass ihr euch abwenden lässt von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Zwei Evangelien gibt es in der Bibel. Zwei Stück, nicht drei, vier, fünf, zwei Evangelien. Und jetzt sagt er und klärt, obwohl es doch gar kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen, dass das Evangelium Christi verkehrt wird. Verkehrt heißt, es wird auf den Kopf gestellt. Was ist es? Wovon spricht der Paulus? Vers 8. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel, nicht aus der Hölle, nicht von den Dämonen, er sagt, aus dem Himmel kommen würde, und er würde euch ein anderes Evangelium predigen, als ihr es von uns gehört habt, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, jetzt macht es nochmal klar, so sage ich abermals, dass keiner sich hier verhört hat. Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Ich habe mir lange Zeit überlegt, wovon spricht er. In den nächsten Versen wird er konkret. Jetzt sagt er, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich Menschen gefällig wäre mit meiner Predigt, mit dem Evangelium, wäre ich nicht Christi Knecht. Mit anderen Worten, bevor ich weiterlese, das Evangelium, das den Menschen gefällt, disqualifiziert mich als Botschafter Christi. Hüten wir uns davor, anderen gefallen zu wollen. Das ist natürlich, man möchte, dass andere sagen, Amen, das ist schön, das ist wunderbar. Aber hoffentlich zu richtigen Zeitpunkt. So wäre ich nicht Christi Knecht. Vers 11, jetzt kommt's. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht, ich lese jetzt bewusst nach Luther, nicht von menschlicher Art ist. Das Wort, das da steht, menschliche Art, kann übersetzt werden mit menschlicher Natur. Und es gibt Übersetzungen, die gehen in diese Richtungen, in diese Richtung. Soll ich nochmal lesen? Das Evangelium, das von mir gepredigt ist, ist nicht menschlicher Natur gemäß. Was ist denn die menschliche Natur? Was will denn die menschliche Natur? Sie möchte nicht sterben. Sie möchte den Segen. Sie möchte das Gute. Gib mir Gott. Die menschliche Natur freut sich, wenn sie überleben darf. Wenn die Sünde nicht aufgegeben werden muss. Er sagt, mein Evangelium befriedigt nicht die menschliche Natur. Mein Evangelium kreiert im Hörer die Natur Christi. Den Charakter Christi, denn darum geht's. Der Charakter Christi. Haben wir nicht vorhin gehört von Petrus? Die Verheißungen, die uns durch die Erkenntnis dessen, der uns die Verheißung gegeben hat, wir Teilhaber werden der göttlichen Natur. Ich werde nie Gott werden. Aber Gott in mir wird seine Natur in mir leben. Und das gleicht sich an, sodass ich das, was ich nicht tun wollte, sagt Paulus, plötzlich liebe. Und das, was ich geliebt habe, erachte ich für Kot. Das kann man nicht erklären mit Intellekt. Nun, fassen wir zusammen. Keine Begrenzung ist die Kernbotschaft von Paulus gewesen und dem Evangelium, das für alle Nationen Gott uns gegeben hat. Das Evangelium, das über menschliche Grenzen hinausgeht und nicht begrenzt werden darf durch uns. Botschafter an Christi Stadt, keiner von uns kann wirklich Botschafter Christi sein. wenn er weniger predigt als die Fülle. Christus wartet sehnsüchtig darauf, Geschwister. Und das ist mein Appell heute Abend, in den ich mich einschließe. Christus wartet sehnsüchtig darauf, dass er wiederkommen darf. Und da ist wieder dieses komische Wort. Ich zitiere aus Last Day Events 39. Christus wartet mit sehnsüchtigem Verlangen darauf, sich in seiner Gemeinde zu offenbaren. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, der unter den Leuchtern wandelt, das Licht. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk abgebildet wird, das wünschen wir uns so. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk abgebildet wird, dann wird er wiederkommen. Das wär für den Menschen, der reduziert, wunderbar zum Amen sagen. Steht da aber nicht. Da steht dieses Wort. Wenn der Charakter Christi in seinem Volk vollkommen abgebildet wird. Und ich habe nachgeschaut, was da steht im Englischen. Sie benutzt das Wort whole. Was heißt das? Da steht nicht perfect, wobei ich kein Problem hätte mit perfect. Was das Gleiche heißt. Aber sie sagt whole, heißt komplett. Das heißt, Christi Charakter kann nicht offenbart werden in Partitionen und Aspekte seines Charakters. Denn dann wäre Christus nicht in uns. Christus in uns reflektiert sich in ganzer Fülle. Oder er tut es gar nicht. Und das ist das Wunderbare, dass Gott uns beruft in seine Nachfolge und sagt, folge mir nach. Wenn du das wie ich machst, wenn du mir nachfolgst, wenn du auf mich schaust, Matthäus 4, Vers 19, dann werde ich dich zum Menschenfischer machen. Nur dann, wenn wir wie Christus eins werden im Denken und Fühlen, dann werden Missionen keine schweißtreibende Angelegenheit, sondern dann wird es Schwielen auf den Knien geben. Ich schließe mit einer Verheißung. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen. Ich weiß, sie schaut gerade zu. Sie hat mich auf diesen Text gewiesen, den ich liebe und den ich kenne. Und es ist tatsächlich zu diesem Thema. Es gibt keine schönere Verheißung und Zusammenfassung dieses Themas. Epheser Kapitel 3, Vers 14. Und das letzte Wort soll hier der Inspiration gegeben werden, nicht mir. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf der Erde. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, das Geheimnis Gottes, und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der über die Maßen tun kann, hören wir das? Der über die Maßen, deine Begrenzung, der da drüber gehen kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.